super Musiker, die kurzfristig noch ihr Programm umwerfen, um das Predigtlied zu singen. Wir sind Teil seiner Geschichte. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr das so richtig euch auf die Seele, in die Seele reinnehmen würdet, diese gewaltige Aussage. Wir sind Teil seiner Geschichte. Oder auch andersrum, wir sind Teil seiner Geschichte. Seiner Geschichte mit diesem großen Plan. Und da möchte ich euch gern so ein kleines bisschen mit hineinnehmen. Die Geschichte Gottes mit seinem großen Plan, die die ganze Welt umfasst. Das ist ja abenteuerlich. Wir haben jetzt fast 8 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde wohnen. Fast 8 Milliarden. Jede Minute kommen 159 dazu. Jeden Tag 229.277. Und das Tolle ist doch, dann das zu sehen, was der David darüber gesagt hat. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen keiner da war. Also unter dem Aspekt, jeder dieser 8 Milliarden Menschen, die es gibt, sind ein Teil von Gottes Plan. Die waren immer schon im Blickfeld Gottes, jeder ist die Idee Gottes und Gott hat über ihn nachgedacht, hat ihn schon auf seinen Plan drauf gehabt, bevor die Eltern das überhaupt mitbekommen haben, bevor überhaupt ein Bild von ihm gemacht worden sind. Wir haben das schon mal angeguckt, liebe deine Geschichte, denn sie ist der Weg, den Gott mit dir gegangen ist, so hat es Tolstoi gesagt. Ich glaube, so ein wichtiger Aspekt, die eigene Geschichte als Geschichte Gottes anzunehmen, zu wissen, und da hat Gott reingewoben die verschiedenen Sachen, ein Teil von seinem Plan. Aber jetzt wollen wir miteinander nachdenken über eine noch größere Perspektive. Teil seiner Geschichte, die vielleicht so in diesem Holzkreuz so richtig toll deutlich werden kann. In der Gemeinde in Heilbronn haben sie das aufgestellt und das hat mich immer begeistert, weil ich es gesehen habe. Weil so diese zwei Richtungen eben ausmacht, dass Gott die Hand von ganz oben runter streckt und uns festhält. Aber dass im Gekreuzigten auch das andere geschieht, dass Menschen einander die Hand zustrecken können, dass Gemeinde entsteht. Wir sind Teil dieser großen Geschichte. Geschichte, so hat es einer unserer früheren Landesbischöfe mal gesagt, Geschichte ist nicht nur Geschehenes, sondern Geschichtetes. Das ist für mich ein faszinierendes Bild, wenn man solche Erdschichten anguckt, die entstanden sind, eben in dem, dass immer wieder was passiert ist und dann sich was wieder zusammengedrückt hat, wieder was passiert ist. Geschehenes, Geschichte ist Geschichtetes. Und wenn ihr die Stadt Jericho anguckt, haben wir da unten, oberhalb vom Toten Meer, dann da kann man es vielleicht am besten mit deutlich machen. Die Stadt geht davon aus, sie ist die älteste Stadt der Welt, stimmt wahrscheinlich nicht ganz so, aber so machen sie auf jeden Fall Reklame. Sie haben auf jeden Fall das Besondere, dass sie 250 Meter unter Meeresspiegel liegen. Deswegen ist es eine unwahrscheinlich heiße Stadt, aber von ihrer Lage her gesehen eine Stadt, die den Namen Palmenstadt bekommen hat. Weil unzählige Palmen schon zur Zeit Jesu dort aufgestellt sind. Die ganzen reichen Leute von Jerusalem hatten dort ihren Bungalow. Und interessant, die Geschichte dieser Stadt ein bisschen anzugucken. Wie üblich ist so eine Stadt, an dieser Stadt so ein Tell entstanden. Das hing damit zusammen, da war eine Ansiedlung und die ist zerstört worden durch Feinde. Dann ist es wieder glatt gezogen worden und man hat darüber die nächste Stadt gebaut. Dann ist die zerstört worden, hat man wieder glatt gezogen, darüber die nächste Stadt gebaut. Und bei manchen dieser Städte kann man es dann so richtig schön sehen, dass da ganz, ganz unterschiedliche Schichten sind. Also hier ist schön dargestellt in den Farben, also verschiedene Epochen, wo sich Dinge abgespielt haben, Besiedlungsepochen. Geschichte des. Und jetzt wäre es interessant, wenn ihr euer eigenes Leben mal ein bisschen unter diesem Geschichteten seht, was da alles reingelegt worden ist, welche verschiedenen Dinge da zusammenkommen und das alles in diesem einen Leben. Jetzt machen wir uns deutlich, wer mit Jesus lebt, der ist ein Teil seiner Geschichte und da spiele ich euch jetzt einfach so ein paar Begriffe dann immer wieder zu, ein Teil seiner Segensgeschichte. Ein Teil seiner Segensgeschichte. Bei Abraham heißt, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Hammers Zusage. Wir sind mit in die Segensgeschichte Gottes hineingenommen. Im Galaterbrief, im dritten Kapitel, ist es dann so richtig schön ausgelegt worden, nochmal, was das bedeutet. Also wir sind in den Segen Abrahams mit hineingenommen, umfangen von der Güte Gottes. Gell? Segen, das ist in der Bibel ja nicht ein frommer Wunsch, sondern Segen, das ist in der Bibel eine Aussage, Zusage mit Ausrufezeichen. So kann man es vielleicht erklären. Zusage mit Ausrufezeichen. Gott sagt uns was zu, den Frieden, Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. Das ist eine Zusage, die wir für uns dann auch in Anspruch nehmen dürfen. Ich habe so gedacht, was das wohl für uns bedeutet, an diesen Abrahams Segen angedockt zu sein. Hängt es vielleicht damit zusammen, dass Gott dem Abraham gesagt hat, ich führe dich durch das Ungewisse. Und dass er dir das jetzt auch zusagt. Dass Gott ihm deutlich gemacht hat, ich bin auf jeden Fall dabei. Und dass er es dir jetzt auch sagt. Und dass Gott ihm deutlich gemacht hat, ich lass dich nicht los. Trotz der Irrwege und falschen Wege, die der Kerl gegangen ist. Und dass Gott deutlich gemacht hat, du darfst aus Gnade und aus dem Glauben leben. Und deswegen diese große Aussage ist, gell, dass der Abraham auch mit seinen Zweifeln und Fragen zum Vater des Glaubens geworden ist. Wir sind Teil dieser Segensgeschichte und wir sind Teil der Gottesgeschichte. Teil der Gottesgeschichte, die wir in der Bibel drin haben. Und für mich ist dabei eine Sache ganz, ganz wichtig. Ich erzähle gern Kindern Abenteuergeschichten. Am liebsten natürlich unseren Enkeln. Die geben mir dann die Stichworte dazu und dann wird da ganz verrückte Geschichten draus. Und das Interessante ist bei Kindern, dass immer wieder kommt, dass sie sagen, ist das wahr? Ist es wirklich wahr? Jetzt bei meinen Geschichten muss man da immer sagen, ja, also es gibt so ähnliche Geschichten oder sowas. Bei der Gottesgeschichte ist aber genau der Aspekt so wichtig, dass die Gottesgeschichte wahre Geschichte ist. Wenn es Märchengeschichten wären, Unterhaltungsgeschichten, Heldengeschichten oder sonst irgendwas, könnten wir nicht damit leben. Es geht darum, dass die Gottesgeschichten wahr sind. Interessant, wenn man diesen großen Horizont nimmt von der Bibel, gell, ganz am Anfang, da heißt es dann, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So fängt es an. Und am Ende, der letzte Satz, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Also, Gott, der große Schöpfer, führt alles auf die Gnade hin. Ich finde das so einen genialen Horizont. Gottes Geschichte. Da heißt es in Matthäus 1, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann ist so interessant, wenn ihr die Geschichte der Emmaus-Jünger anguckt, dann macht Jesus ja mit denen so eine kleine Tour durch die Bibel durch, weil die es gar nicht mehr glauben können, weil sie alles so geflasht hat, so durcheinander gebracht hat. Und dann erzählen sie von all diesen Geschichten. Jetzt muss man das ganze Neue Testament, die Evangelien, da im Hintergrund haben, darüber berichten sie. Hey, das ist doch Wirklichkeit. Er hat doch den Sturm besiegt. Er hat doch die Besessenen frei gemacht. Er hat doch die Blinden sehend gemacht. Ja, das ist doch die Geschichte, die Gott geschrieben hat. Teil seiner Geschichte, das ist das Entscheidende, dass wir diesen Wendepunkt haben. Da fehlt jetzt irgendwas. Da ist ein bisschen was verloren gegangen. Auf der linken Seite müsste stehen vor Christus, hinterher dann nach Christus. Das ist ja das Interessante, dass das Kreuz wirklich diese Entscheidungssituation hat. Und ganz wichtig, dass wir es kapieren, dass wir nach Christus leben. Und dass wir auch als Leute leben, die nach Christus leben. Das Interessante ist, dass in Umbruchszeiten das oft weggemacht werden wollte. In der Französischen Revolution, da wollte man das wegmachen, dass es dann vor und nach Christus gab. Ab 1938, Nationalsozialismus, wollte man das wegmachen. Man hat dann gesagt, vor der Zeitenwende und nach der Zeitenwende. Und hat sich gar nicht bewusst gemacht, dass man damit ja letztendlich was ganz, ganz Großes ausgesagt hat. Der Christus ist die Zeitenwende. Mit ihm hat sich alles verändert. Wenn wir nach Christus leben, dann leben wir nach diesem Faktum, dass einer für meine Schuld am Kreuz gestorben ist. Wenn wir nach Christus leben, dann leben wir nach diesem Faktum, dass der Tod besiegt ist, dass Auferstehung Wirklichkeit ist. Deswegen ist so wichtig für uns als Christen, gell, dass wir nicht so leben, als ob es noch vor Christus wäre, so verzagt und verzweifelt, sondern dass wir hoffnungsvoll leben dürfen. Der größte Tag, so hat es mal einer der Mondfahrer, James Irwin, gesagt, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und das stimmt natürlich. Das ist... Okay. Das kommt dann noch. Der größte Tag ist, als Jesus auf diese Erde kam und als er sein Heil dann geschafft hat. Und deswegen sagen wir, Gott nimmt uns hinein in seine große Heilsgeschichte. Super, vielen herzlichen Dank. Gott nimmt uns hinein in seine... Den großen Ober.
Eigentlich richtig.
Soll ich so tun, wie wenn ich drücken würde und du drückst? Okay. Nee, wir gucken einfach. Das kriegen wir hin. Also Teil seiner Heilsgeschichte wäre unser nächster Aspekt. Und da habe ich es euch jetzt so ein bisschen auch grafisch dargestellt. Also Teil seiner Heilsgeschichte ist Teil seiner Weihnachtsgeschichte der Menschwerdung, wo Gott von ganz oben nach ganz unten kommt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Unvorstellbar eigentlich, dass Gott, wir haben es in der Einleitung gehört, der groß gepriesen wird, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, dass dieser heilige Gott auf die unheilige Welt kommt. Dass er den Himmel mit der Erde vertauscht. Aber das ist Heilsgeschichte Gottes. Dann, dass Jesus auf dieser Erde lebt und den Weg geht, zielstrebig den Weg geht an das Kreuz. Dann, dass er noch tiefer runtergeht. Wir haben sie im Glaubensbekenntnis, gell? Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Nach ganz, ganz unten geht. Dass keine Verzagtheit mehr sein muss. Und dann das große Geschehen, auferstanden von den Toten. Da ist so besonders wichtig, dass diese Botschaft wahr ist. Dass er nicht im Grab geblieben ist. Das ist so interessant, schon im Alten Testament, im Propheten Jesaja gibt es diese Redewendung, lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot. Und interessant, Paulus nimmt es dann auf in 1. Korinther 15. Also wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, morgen sind wir tot, weil dann nützt ja alles sonst nichts. Dann muss man alles rausholen, was man rausholen kann. Aber, sagt er, aber er ist doch auferstanden. Das ist doch die Wirklichkeit. Wir leben mit einem auferstandenen Herrn. Und dann kommt die Himmelfahrtsgeschichte, wo er wieder ganz, ganz nach oben kommt. Himmelfahrtsgeschichte, so wichtig. Also im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Gell, das ist die Antwort drauf, warum Jesus nicht mehr leibhaftig hier ist. Er ist vorausgegangen, um vorzubereiten. Aber jetzt haben wir die große Zusage, und wenn jemand sündigt, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Er ist ganz oben, er spricht für uns. Und der Paulus bringt es im Römerbrief dann, wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auferweckt ist, der zu Rechten Gottes sitzt und uns vertritt. Versteht ihr? Gott nimmt uns in seine Heilsgeschichte mit rein. Er ist ganz oben und setzt sich für uns ein. Und dann kommt das Große, die, wir könnten sagen, Pfingstgeschichte, aber weil das ein bisschen missverständlich ist, sagen wir jetzt einfach diese große Heilsgeschichte, dass er uns beschenkt mit dem Heiligen Geist, dem Tröster, dem Ermahner und dem Ermutiger. Und dann die große Sicht, dass wir wissen, er kommt in der Wiederkunftsgeschichte. Und da sind wir wieder beteiligt, dass es heißt, dass er uns mit zu sich nimmt, heimnimmt und dass einmal alle vor ihm die Knie beugen. Teil seiner Geschichte wird sein, dass wir ihn als den Ewigen anerkennen. Und wenn wir es jetzt mal kurz runterbrechen, also diese große Heilsgeschichte hat entscheidende Wirkung auf meine kleine Lebensgeschichte, wo es oft so Brüche gibt und wo es gar nicht immer geeignet ist als eine Titelgeschichte. Aber Gott gibt meinem Leben den Anteil an seiner großen Geschichte. Und das ist eigentlich eine Liebesgeschichte. Guck mal als nächstes. Teil seiner Liebesgeschichte. Das Große, dass das für alle gilt. Für Männer und Frauen, für Reiche und Arme. Einfach für alle. Für alle auf aller Welt. Liebesgeschichte. Wenn ihr mal ein bisschen eine Verrückte hören wollt, dann kommt einfach mal zum Besuch bei uns vorbei zum Kaffee. Waltraud erzählt es euch dann, wenn sie es erzählt, ist es viel spannender, wie wenn ich es erzähle. Also bloß mal so angedeutet, gell? Zu unserer Liebesgeschichte gehört, dass zwei Liebesbriefe fast 3 Jahre lang im Safe vom Pfarramt verschlossen waren. Nebeneinander gelegen sind und wir nicht davon gewusst haben, jeder von uns hat den Liebesbrief geschrieben, aber wir nicht gewusst haben, dass der andere auch einen geschrieben hat. Also abenteuerliche Geschichte. Okay. Liebesgeschichte. Bei Liebesgeschichte ist das eine wichtig, dass man sie annimmt. Versteht ihr? Also, wenn du vor deiner Geliebten auf den Knien liegst und die Liebe beschwörst und sie sagt nein, dann hat alles keinen Wert. Kannst nichts machen. Und letztendlich ist das so ein wichtiger Aspekt bei der Liebesgeschichte Gottes. Gott hat alles gemacht. Er hat sein Liebstes dran gegeben. Letztendlich ist das Liebes- und Leidensgeschichte des Herrn Jesus Christus. Er hat alles getan, dass wir heil werden können. Aber jetzt kommt es eben darauf an, dass man es annimmt. Dass man sein Ja dazu sagt. Und dass man es für sich in Anspruch nimmt. Da heißt dann, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Wie viele ihn aufnahmen. das ist nicht eine Leistung, das ist ein Ja-Sagen. Ein sich hineinnehmen lassen in die große Liebe Gottes. Und damit sind wir Teil seiner Erwählungsgeschichte. Das finde ich so eine tolle Sache. Jesus hat seinen Leuten gesagt, hey, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Jetzt, wenn ihr euch mal so selber anguckt, hättet ihr euch erwählt, wenn ihr Gott wärt? Also ich glaube ich nicht. Da hätte man gedacht, hey, da hole ich mir so viele Probleme ein mit dem Kerle. Und das ist für mich so was Großes, gell? Wenn wir sagen, wir sind Teil seiner Geschichte. Wir sind Teil seiner Erwählungsgeschichte. Ich habe euch erwählt. Nicht wegen der Leistung, nicht wegen der Fitness, nicht wegen der Treue, nicht wegen der großen Klasse oder sonst irgendwas. Ich habe euch erwählt, letztendlich nur mit einem Grund, weil ich euch lieb habe. Und die Erwählung, die ist ja dann nochmal schön beschrieben im Petrusbrief. Das ist die Erwählung, die wir als Gemeinde haben. Gell? Was es heißt, Teil seiner Geschichte zu sein. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Das heißt, Gott nimmt uns hinein in seine Missionsgeschichte. Missionsgeschichte, da kann ich jetzt leider nur ein ganz, ganz kleines bisschen anreißen. Will aber noch kurz machen, weil das so spannend ist. Gell? Missionsgeschichte, wir kennen das aus dem Neuen Testament, dass der Paulus ungezählte Grenzen überschreitet, um das Evangelium voranzubringen. Er hat nicht nur gehört, komm herüber und hilf uns, sondern er ist losgegangen. Deswegen ist das Evangelium nach Europa gekommen. Tausende von Kilometern hat er zu Fuß bewältigt, tausende von Kilometern dann auf dem Meer. Und man kann es nur so ein bisschen ahnen, was das für ihn bedeutet hat, wenn er sagt, ich wurde mehrmals gefangen genommen, ausgepeitscht, einmal gesteinigt, dreimal erlitt ich Schiffbruch. Ich kam in Lebensgefahr durch Flüsse, durch Räuber, in Wüsten, in Hunger und Durst. Und das alles unter dem einen Aspekt, dass er sagt, die Liebe Christi, die trinkt uns. Die Liebe Christi ist der Antrieb. Wenn er vom Himmel runterkam in diese Welt, wenn er mich ein Teil seiner Geschichte sein lässt, dann soll mich diese Liebe treiben zu den Menschen, die diese Liebe unendlich nötig haben. Was ist gut, dass es die iroschottischen Mönche gab. Also da, das war der Columban, der Gallus, der Kilian und wie sie geheißen haben, die gefährlichste Situation auf sich genommen haben, um das Evangelium auch in unsere Gegend zu bringen, nach Deutschland zu bringen. Man überlegt, 1650 hat die Weltbevölkerung 500 Millionen betragen. Jetzt haben wir 8 Milliarden. 500 Millionen, 1650. Da hat ein Justinian von Welz, ein Baron von Eberstein, einen Aufruf erlassen. Jeder soll sich fragen, ist es recht, dass wir als evangelische Christen das Evangelium für uns behalten und dasselbe nirgends suchen auszubreiten? Und der Aufruf, der hat fast nichts gebracht. Deswegen ist er selber losgezogen und seine Geschichte hört dann irgendwann auf. 1668 wahrscheinlich ist er in Suriname von wilden Tieren zerrissen worden. So müssen wir jetzt die Geschichte durchgehen. Wilberforce, der sich gegen die Sklaverei eingesetzt hat, mit allem, was er hatte, über viele, viele Jahre, weil klar war, hey, Teil dieser Geschichte, das heißt, wir können nicht Menschen als zweitklassig einschätzen, weil ihnen allen gilt das Evangelium von Jesus Christus. William Carey, der nach Indien gegangen ist, 40 Sprachen gelernt hat. Also das geht eigentlich gar nicht, oder? 40 Sprachen gelernt hat, um die Botschaft von Jesus weitergeben zu können. Weil er gesagt hat, die Menschen müssen es auch hören. Oder die Geschichte von Hudson Taylor, der dann in China ins Inland ging. Die anderen waren nur außen drum rum und zwar bei Todesstrafe eigentlich verboten, ins Land richtig reinzugehen. Aber er hat gesagt, die Chinesen, die müssen das Evangelium hören. Deswegen müssen wir ins Land reingehen. Und dann haben sie so abenteuerliche Sachen gemacht, dass sie chinesische Kleidung angezogen haben und die Männer sich so einen langen Zopf irgendwie hinten dran gebeppt haben, dass sie auch waren wie die Chinesen, um denen das Evangelium nahe zu bringen. Und wie sie sich eingesetzt haben gegen den Mädchenmord und die Witwenverbrennung und all diese großen Geschichten der Mission. Jeder ist von Gott geliebt. Die Heilsgeschichte möchte alle mit hineinnehmen. Deswegen muss das Evangelium allen gesagt werden. Und wir sind Teil dieser Geschichte. Versteht ihr, wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann hat er uns ja in unsere Lebenswelten gesetzt. In unsere Nachbarschaften, in unsere Betriebe, in Kliniken und wo die Schulen und wo die Einzelnen sind. Geht hin in alle Welt, in eure Lebenswelt und bezeugt das Evangelium. Ich hatte es jetzt sehr bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass gerade da großes Gehudel ist mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Claudia Roth, weil sie richtig, richtig dagegen geht, gegen einen Spruch, der an diesem Berliner Stadtschloss ringsum ist. Berliner Stadtschloss ist 1950 von der DDR-Regierung platt gemacht worden, weil sie den Palast der Revolution aufgebaut haben da. Dann gab es große Diskussionen, als dann wieder die Mauer gefallen war, ob man es nochmal aufbaut. Von 2013 bis 2020 ist wieder originalgetreu aufgebaut worden. Und dann hat man da oben eben diesen Spruch gemacht, den der preußische König Friedrich Wilhelm V. Zusammengesetzt hat aus zwei Bibelversen. Es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name dem Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen all derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde ist. Jetzt hat die Frau Roth gesagt, das geht ja gar nicht. Für eine weltoffene Welt geht es gar nicht. Das muss überlagert werden. Und jetzt gehen die Wogen richtig hoch. Weil sie sagt, und oben drüber ist auch noch ein Kreuz. Also der Beleg, das ist doch alles andere als ein Beleg für Weltoffenheit. Also da will ich ran, sagt sie. Ich habe gedacht, hey, die Dame ist zuständig für Kultur. Aber sie sagt, alles Freiheitliche hat nichts mit dem Christentum zu tun. Und da möchte ich fragen, wenn jemand zuständig ist für Kultur, dann müsst ihr doch ein kleines bisschen auch Geschichte kennen, oder? Dann müsst ihr doch wissen, dass wenn es um Sklavenbefreiung ging, wenn es um die Rechte von Frauen ging, wenn es um das Bewahren der Schwachen ging, das aus dem Evangelium rauskam, gerade in unserem Land. Aber der eigentliche Punkt ist, dass da eben dran steht, dass man vor diesem Christus die Knie beugen soll. Dass er der Herr ist. Wie gut, dass wir das tun dürfen. Jetzt schon sagen dürfen, ja, wir sind Teil seiner Geschichte. Noch ganz schnell zwei Aspekte, dann haben wir es. Wir sind Teil seiner Familiengeschichte. Das ist für mich eines der ganz, ganz großen Sachen. Manfred Sieball hat es ja in einem seiner Lieder gehabt, überall hat Gott seine Leute. Überall hat Gott seine Leute. Und das finde ich so was Großes, wenn man in anderen Ländern ist und mit Christen zusammenkommt und weiß, wir gehören zusammen. Wir gehören zusammen. Ich denke da an alten Leiter von der Zigeunergemeinde in Griechenland. Wir waren mit der Freizeit dort und dann haben sie gesagt, ich soll ein Grußwort sagen. Und bevor es losgegangen ist, habe ich noch vorsichtshalber mal gesagt, wie lang soll denn das Grußwort sein? Ja, so eine halbe Stunde oder so schon. Grußwort ist ein bisschen lang. Aber so haben sie das gehabt. Und der Mann hat uns dann gesagt, wissen Sie, wir werden uns wahrscheinlich auf dieser Welt nicht mehr begegnen. Aber im Himmel mal. So ein Leiter von einer Zigeunergemeinde in den USA. Leute erlebt, die so ganz anders waren von ihrem Stil her als ich. Aber wo wir gemerkt haben, wir gehören mit Jesus zusammen. In Japan ein Gemeindeleiter, der mir einen Entschuldigungsbrief gegeben hat, dass sie durch Fukushima die Welt in Gefahr gebracht haben. Ich konnte es gar nicht richtig einordnen, aber es war klar, wir gehören zusammen. Wir gehören zur großen Familie Gottes. Und wir sind Teil seiner Ewigkeitsgeschichte. Da schließen wir damit ab. Also, das ist doch das Große. Diese Geschichte geht nicht, bis dass der Tod uns scheidet. Sondern diese Geschichte geht in die Ewigkeit hinein. Ewigkeitsgeschichte, die Gott schreibt, mit Leuten, wie wir es sind. Bis dahin sind wir beauftragt, nochmal unsere Geschichte zu schreiben. Unsere Geschichte zu schreiben. Jemand hat so gesagt, die Geschichte ist voller Beispiele von einfachen Leuten, die Gott rief, um Einfluss zu nehmen, weit über das hinaus, was sie selbst für möglich hielten. Das ist so. Gott schreibt mit uns seine Geschichte. Und wir dürfen unsere Geschichte mit ihm weiterschreiben. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus Christus, vielen Dank, dass wir Teil deiner Geschichte sein dürfen. Teil von deinem großen Plan. Danke, dass du die Eckdaten dieser Geschichte bestimmst. Danke, dass es Liebesgeschichte ist. Auch wenn es für dich Leidensgeschichte war. Und danke, dass es Ewigkeitsgeschichte sein darf, weil du der Gott aller Zeit und der Ewigkeit bist. Amen.